Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Liebe Weinnasen, ich heiße euch mit großer Freude. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Wir sprechen über Wein und wollen auch locker und leicht Wissen über Wein vermitteln, aber es geht hier auch um Spaß und Unterhaltung. Es ist mir eine besondere Freude, heute als ersten Gast die Comedy-Legende Deutschlands begrüßen zu dürfen. Der legitime Nachfolger von Heinz Erhardt. Er hat schon Comedy gemacht, als Tommy Schmidt und Felix Lobrecht noch flüssig waren. Er hat mit seiner Figur eine ganze Generation geprägt. Von Nord bis Süd sind seine Locken bei jedem Kind bekannt. Er ist mit Sicherheit populärer als der Bundeskanzler und der Papst zusammen. Als Comedy-Bade, Schauspieler, Moderator und neuerdings Schriftsteller kennen ihn seine Fans. Und man kann nur Fan sein und ihn lieben. Seine beiden Podcasts, Zärtliche Cousinen und Betreutes Fühlen, gehören zu den erfolgreichsten in Deutschland. Neuerdings lernt man den bekennenden Grünen aber vor allem als Botschafter für den Umweltschutz kennen. Wenn er nicht gerade in einer Gameshow sitzt, kümmert sich der intellektuelle Neuhamburger darum, dass die Welt grüner und nachhaltiger wird. Und treibt mit seinem Wirken die Energiewende voran. Er ist einfach ein guter Mensch. Von ganzem Herzen ein großes Willkommen, Atze Schröder.
Timo, mein Gott, hast du mir hier einen Teppich gelegt? Da waren einige Dinge dabei, die da bin ich, glaube ich, überschätzt. Aber nehme ich natürlich gerne an. Ja, guter Mensch, wer möchte das nicht sein? Ne? Also danke und danke für die Einladung.
Ich habe dich nicht anders kennengelernt. Ich finde, man kann keinen Lob liebt noch so hoch singen auf dich. Und unser lieber Freund Till Hoheneder singt ja auch in eurem Podcast jede Woche eine Begrüßung. Ja. Das ist ja auch immer ein Loblied und ja, da musste ich mir
so
Mühe
versaut
geben.
Die ist immer so versaut, ja, dass wir quasi in jeder Folge Ü18 sind und dies explizit Zeichen vorneweg ist. Ne? Also, aber ist immer sehr lustig. Aber danke für deine Einleitung, die war auch nicht ohne.
Ja, herzlich willkommen. Große Ehre, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind hier auf einer kleinen, aber wundervollen und wunderschönen Finca auf Mallorca.
Wo könnte ein Wein-Podcast eigentlich besser beginnen als auf einer Finca, oder? Finca beinhaltet ja immer gleichzeitig auch Trinken. Und ich weiß, ich kann direkt am Anfang mal eine Anekdote erzählen. Harald Schmidt, mit dem ich sehr lange sehr gutes Verhältnis hatte, fast freundschaftlich, hatte in der Nähe von Arta oben auch eine Finca, die er nach einem Jahr wieder verkauft hat, weil er hat gesagt, sonst werde ich zum Alkoholiker. Wenn du hier eine Finca besitzt, ist es so, dass die Leute zu Besuch kommen und du automatisch natürlich ein Fläschchen aufmachst. Ist ja klar, guter Gastgeber. Und er sagte, meistens lief das so ab, dass die Deutschen, die er hier so kannte und die dann zu Besuch kamen zu ihm, die selber vielleicht auch eine Finca hatten, als erstes die Frage gestellt haben, schwitzt ihr auch so? Das ist ganz normal im Süden. Und das Zweite war immer, sollen wir schon mal ein Fläschchen aufmachen? Insofern, Finca, Wein-Podcast, passt.
Ja, und dazu passt ja unser Spruch der Woche eigentlich von unserem, wir lieben ihn alle, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, der diesen wunderbaren Spruch geprägt hat. Seufzte, stirbste, seufzte nicht, stirbste auch, also seufzte. Viele Grüße an Bill Kaulitz an dieser Stelle. Ganz hervorragend. Heute geht es natürlich um Genuss und Geschmack und Wissen. Wir wollen natürlich ein bisschen Mittel vermeiden, aber es ist alles drin.
Wenn man den Trinkspruch nimmt, um jetzt mal kurz ernst zu werden, ist natürlich was dran. Im Leben ist natürlich alles eine Gratwanderung. Säufst du zu viel, stirbst natürlich zu früh. Aber stell dir mal vor, du bist immer enthaltsam und passt auf, dass du dein Sixpack hast und isst nur absolut gesunde Sachen. Und du liegst zwei Wochen später auf Intensivstation und dann denkst du doch, ich, Idiot, habe eine Diät gemacht.
Ja, das denke ich häufig.
Du bist doch im super Shape.
Ja, ich kann mich nicht beklagen.
Wir haben eben ein Foto gemacht, da hat die Fotografin gesagt, zieh mal einen Bauch ein. Und damit war einer von uns beiden dabei, nämlich ich.
Ich kann mich nie beklagen. Für keinen Sport ist das nicht schlecht. So.
Ach, heute gibt's auch Wein?
Heute gibt's ein bisschen Wein.
Ah,
und passend zum Wetter.
Wir reden nur über Wein.
Nein, wir reden, aber du kannst ja nur über Dinge reden, wenn du sie schon mal ausprobiert hast. Es ist ja, es wird ja in unserer Welt so viel über Dinge gesprochen.
Ich hatte mal das Mikrofon da.
Bisschen viel, aber egal.
Aber du hast recht.
Wie viele Leute sprechen über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben? Bekanntes Phänomen aus der Politik.
Ja.
Und
auch aus der Nachrichtenberichterstattung ist ja auch wahrscheinlich nie ganz objektiv. Und heute Nacht habe ich wirklich nochmal drüber nachgedacht. Wie viele Leute erzählen ja einen vom Pferd, obwohl sie nie reiten waren, und haben immer nur so Sekundärerfahrungen.
Ja.
Das heißt, einmal so um die Ecke erfahren. Wer war schon unterwegs? Wer hat schon mit den Leuten gesprochen? Wer hat schon die Dinge am eigenen Körper erlebt? Wer hat schon am Lagerfeuer in der Tundra gesessen oder in der Lehmhütte in Nordafrika irgendwo? Und wir leben doch immer mehr von Sekundärerfahrungen, das stimmt schon.
Absolut. Und der wichtigste Satz müsste bei allen sein, damit kenne ich mich nicht aus, dazu kann ich nichts sagen.
Stimmt.
Dann würden aber sehr wenig geredet werden.
Ja, und Meinung ist nicht Ahnung.
Meinung ist nicht Ahnung, ja. Auf jeden Fall. So, bevor wir den ersten Wein verkosten, eine wichtige Frage.
Ja.
Du hast eine Wahl. Ina Müller, Marianne Rosenberg, Sunrise Avenue oder Alvaro Soler, passend zu España.
Ah.
Wenn du dich für einen entscheiden musst...
Warte, ich habe alle schon kennengelernt. Fangen wir vorne an, das war Ina Müller. Ihr Motto bei ihrer Sendung da aus dem Haifischposten in Hamburg ist, sind die 3 S, saufen, sabbeln, singen.
Ja.
Ich war schon da, ich kann das bestätigen, diese 3 S.
Wir waren auch schon mal zu Gast, also nicht als Gast, sondern auf dem auf der Holzbank, am Tisch.
Und da wird wirklich gut gesoffen und gesabbelt und auch gesungen. Und Ina kenne ich ein halbes Leben lang, ja, wirklich eine tolle Frau, muss ich sagen.
Habt ihr mit 20 kennengelernt, also?
Ja, so ungefähr. Da war sie, muss sie noch ein Kind gewesen sein, sagen wir es mal so. Marianne Rosenberg, ja, so ein bisschen bin ich mit der Musik auch aufgewachsen. Weil du kannst ja keine Party machen, ohne dass irgendwann kommt, er gehört zu mir. Madame, habe ich jetzt nach 10 Jahren bei 50 Jahre Hitparade in Offenburg wieder getroffen, habe sie nicht wiedererkannt. Also ich lamenzel gerade um das richtige Wort herum. Sie hat eine gewisse Verwandlung mitgemacht, sagen wir es mal vorsichtig.
Aber sie sieht immer noch scharf aus, ne?
Ja, sie hat die Toilette gesucht und ich habe gedacht, es wäre eine Zuschauerin. Und habe gesagt, sie müssen da durchs Foyer gehen. Habe sie quasi in das Backstage verwiesen. So, den hatten wir Alvaro Soler.
Ja.
Den ich mal kennengelernt habe in einer Sat.1-Show zusammen mit Riccardo Simonetti. Ah, ein Wahnsinn.
Super Sympath, ne?
Super Sympath, sieht sensationell gut aus, singt sensationell, Multi-Instrumentalist. Ich weiß nicht, wer war das vierte? Das habe ich vergessen.
Sunrise Avenue.
Auch
Samu Haber.
Samu Haber habe ich kennengelernt bei der Chartshow RTL.
Ja.
Und er hatte, jetzt sind wir schon wieder beim Saufen, verdammt, wir kommen immer aufs Saufen.
Ja, da ist er ist auch gut am Glas, habe ich schon gehört.
Total, ist ja sehr groß, was auf dem Fernseher nicht rüberkommt.
Ach, ich dachte, der wäre ganz klein.
Nee, der ist 1,95.
Ah, da muss ich den ja nochmal kennenlernen.
Ja, absolut. Und ganz, 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 ganz feiner, toller Kerl, Finne.
Ja.
Und wir haben uns nochmal wieder getroffen in der Bar des Hyatt Hotels in Hamburg. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme mal Ina Müller, weil ich die am längsten kenne.
Ina Müller, liebe Zuhörer, dann bleibt dran und hört fleißig den Podcast, weil an irgendeiner Stelle dieses Podcasts verlosen wir 2 VIP-Tickets in der Loge der Barclays Arena für den 5. November diesen Jahres. Ina Müller, Konzert in Hamburg aus der Loge mit Essen, Trinken, allem drum und dran. Extra Parkplatz, extra Eingang, nicht Schlange stehen. Also fleißig zuhören und bis später, dann kommen die Details.
Wenn ich Zeit habe, komme ich.
So, und wenn ihr Glück habt, sind wir dabei.
Ja,
ich glaube, ihr habt ziemlich Glück.
Ja, also wie gesagt, ich muss im Kalender nachschauen. Ja. Aber wenn ich Zeit habe, bin ich dabei.
Ich bin auf jeden Fall da. Das ist schon mal sicher. So, der erste Wein. Hier geht es ja um Wein.
Ja.
Das darf man natürlich nicht vergessen. Nicht, dass wir nachher nachgesagt bekommen, ihr redet gar nicht über Wein.
Ja.
Und der erste Wein, wir haben heute nur spanische Weine.
Natureo.
Natureo ist der erste. Ja. 0,0 siehst du schon auf dem Etikett. Das heißt, er hat keinen Alkohol.
Jetzt der erste hat schon keinen
Alkohol. Der erste geht schon gut los, ne?
mein Taxi wartet, ich muss los. Wie, der hat keinen. Der hat keinen Alkohol.
Ja, ich hab mir überlegt, was kann man denn Schönes machen bei der ersten Sendung, um ein bisschen Bandbreite zu zeigen. Und Natureo ist tatsächlich ein sehr populärer Wein von der Familie Torres. Torres ist eines der ältesten Weingutsfamilien, gibt es schon über 150 Jahre, ist eines auch der größten Weingüter.
Welches
ist Spanien. Machen Spanien, okay. haben aber auch Weingüter in Übersee. Also ich glaube, Chile, okay, machen sie auch, oder Argentinien.
Und ist sowas gefragt? Ich frage mal ganz stumm vorneweg, so Wein ohne Alkohol?
Ja, es gibt einen Markt dafür. Es gibt ja nicht nur Schwangere, es gibt ja auch Leute, die vielleicht, früher zu viel getrunken haben und jetzt einfach nicht mehr dürfen, wollen, können. Es gibt natürlich auch einfach Leute, die aus Gesundheitsgründen sagen, ich trinke einfach keinen Alkohol, weil ich mache viel Yoga oder was weiß ich was.
Ja, ja.
Oder einfach auch erkannt haben, dass, ja, manche Leute sind auch einfach langweilig, deswegen trinken sie nicht. Und es gibt schon eine Berechtigung dafür. Der Markt ist jetzt nicht riesig.
Habe ich noch nie getrunken.
Siehst du.
Wird der Markt größer?
Das stellen wir, glaube ich, fest, wenn wir probiert haben.
Okay. Sehr gut.
Und der ist aus Muscat gemacht. Muscatella.
Ein Muscatella. Ähnliche literarische Legende wie der eben von mir beschriebene.
Und wir haben... Ich muss sagen, bei den Weinen ist es so, wenn du alkoholfreie Weine produzierst, dann produzierst du erstmal ganz normal einen Wein. Du machst also einen Wein mit Alkohol, machst ein fertiges Produkt und dann entziehst du ihm den Wein wieder über technische Verfahren.
Also es gibt dann den einen Schritt mehr.
Genau. Mhm. Und dadurch nimmst du den Alkohol, und Alkohol ist natürlich ein starker Geschmacksträger, und du nimmst dem Wein quasi eigentlich sein Rückgrat.
Offensichtlich.
Ja. Und
ja,
ich finde, dass der jetzt wie ein zarter Fruchtsaft schmeckt.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade die Situation vor, ich wäre hochschwanger, wollte aber am Tisch trotzdem mit anstoßen. Dann wäre es okay.
Ich persönlich würde lieber eine Apfelsaftschorle trinken.
Ja.
Aber ich kann das verstehen, dass die Leute diese Emotion haben wollen, ich trinke auch einen Wein.
Ja.
Und
ja,
ich habe schon viele alkoholfreie Weine probiert, die in sehr häufigen Fällen eine absolute Vollkatastrophe sind.
Ja.
Und bei dem Natureo muss ich jetzt schon sagen, dass ich finde, kann man trinken, wenn der schön kalt bringen. Ist, Eiswürfel rein.
Aber da würdest du jetzt keine 5 Gläser von
trinken. Nein. Aber Leute, die aus Gründen des Antialkoholismus
will trinken, oder muss,
wollen ja vielleicht auch dann sowieso noch was anderes trinken, eine Rhabarbersaftschorle oder so. Aber wenn ich, hier kann man jetzt ja ordentlich einen reinkippen, weil er hat ja keinen Alkohol.
Das ist wie früher, ein Klausthaler und Cognac bitte, ja. Ja, ja, komm, wir wollen den Hörern nichts vormachen, mit Wein hat es nicht so richtig zu tun. Ne?
Also ich sag mal so, wir legen uns damit gleich nicht an den Pool.
Mit wem legen wir uns schon an den Pool, oder?
Ja, die müssen aber mehr zu bieten
schon
haben.
Muss schon ein junger Italiener sein.
Ja, aber mindestens.
Wo wir bei den Rotweinen
sind. Wo wir in Spanien sind. Naja, also ich möchte auf jeden Fall nochmal sagen, ich finde es wirklich ein gutes Produkt. Für die Kategorie ist es ein gutes Produkt.
Ja.
Hat Torres ganz gut hingekriegt. Die machen natürlich auch wunderbare Weine. Mas La Plana ist einer der berühmtesten, toller Rotwein. Wenn du irgendwo im Restaurant bist, das wirst du überall auf allen Karten in der Top-Gastronomie sehen.
Also sie haben ihr Portfolio.
Die haben ein Portfolio von Supermarkt. Vinya Sol kennst du vielleicht vom Bootfahren aus Mallorca. So ein günstiger Weißwein, der überall im Supermarkt steht. Ja, Vinya Sol ist von Torres. Das ist ein bisschen wie das Heineken unter den Weinen sozusagen. Ja. Das hilft dir eigentlich immer überall in der Welt.
Hatten wir beides an Bord. Ich kann dich beruhigen. Also,
und geht halt hoch bis wirklich Spitzenweine mit Top-Bewertung.
Okay.
Aber
da müssten die ja relativ groß sein, oder?
Ja, die sind riesig. Ist schon industriell.
Verstehe.
Die haben schon 2-3 Euro auf dem Konto, die Familie.
Dann bin ich ja beruhigt, weil wir haben ja gelernt, die meisten Chateaus verfügen nicht mal über ein Chateau.
Ja, das stimmt auch. Wir können ja nachher mal gucken, ob die eine Finca auf Mallorca haben und ob wir zu Besuch kommen, weil jetzt haben wir ja auch Werbung für die gemacht, das ist ja eine Einladung wert, ne?
Ja, absolut. Also, falls ihr uns hört, wir sind gerne bereit.
Bist du denn eher Weintrinker oder bist du eher gar nicht so Weintrinker?
Tatsächlich gar nicht so Weintrinker. Also du kennst sicher diese Abende, wo man denkt, jetzt so ein Glas Rotwein zum Essen.
Ja.
Das bin ich.
Ja.
Also nicht, dass ich dann nicht andere Sachen weiter trinken würde, aber ich würde dann nur ein Glas Rotwein trinken.
So wirklich für den Gou, wie meine Schwiegermutter sagt, für den Genuss.
Genau, für den Hauptgang würde ich eben dann ein Glas trinken, danach würde ich mit anderem Zeug weitermachen.
Ja.
Und vorneweg unbescheidenerweise Champagner gerne.
Ja, und wenn du so Weine trinkst, was ist dann so eine Richtung, also du sagtest Rotwein, was ist dann, trinkst du eher so Leichtes oder bist du eher so was Richtung schwer?
Da es ja immer nur dieses eine Glas zum Hauptgang ist, kann er so schwer sein wie ein Stein. Wirklich.
Hervorragend.
Nein, also wenn dann ein Glas, dann möchte ich auch, dass er Kant hat, dass er Tritter, dass er Grip hat, dass er vorne möpselt, hinten Charakter zeigt, dass er abgeht wie ein Fuchs und deshalb ganz klare Empfehlung, wenn man schon so wenig Wein trinkt wie ich, dann ruhig auch einen mit Charakter und Spiel.
Und wie machst du es zu Hause, wenn Gäste kommen? Hast du Wein da oder?
Dank dir.
Schön, schön.
Ich schnapp dann immer mal so Tipps von dir auf, Weinlagerung und viele fragen sich ja und das ist vielleicht gar nicht schlecht für die erste Folge, dass dieser Tipp mal von dir kommt. Und das möchte ich auch nochmal wissen, weil ich es eigentlich schon wieder vergessen habe. Wenn ich eine Flasche Wein geöffnet habe,
ja,
wie lange kann ich den noch trinken? Wenn ich ihn artgerecht lagere, meinetwegen im Kühlschrank oder wo auch immer.
Also kommt natürlich immer auf verschiedene Faktoren an. Wie viel ist schon aus der Flasche raus? Mhm. Umso mehr raus ist, umso mehr Sauerstoff ist natürlich in der Flasche. Und dadurch wird die Oxidation immer stärker. Aber jetzt mal generell gesagt, würde ich sagen, immer wieder verschließen, Korken drauf, Schraubverschluss drauf und immer in den Kühlschrank stellen. Auch die Rotweine ruhig in den Kühlschrank stellen.
Auch wenn man einen Weinkühlschrank hat?
Ich würde persönlich sie zu Hause einfach immer möglichst in den Kühlschrank stellen.
Aufrecht in den Kühlschrank?
Ja, genau.
Und Unterschied Rotwein, Weißwein oder ungefähr gleiche Karenzzeit?
Also kommt natürlich auf die Qualität des Weines dann auch an, ist es was Günstiges oder Gutes, aber bei einem guten Wein musst du eigentlich immer sagen, mit einem Weißwein kannst du oft auch wunderbar noch nach einer Woche arbeiten. Ich habe auch schon Weißweine gehabt, sehr gute, die habe ich nach 2 Wochen noch getrunken und die waren ganz interessant noch.
Und danach für die Soße geht noch?
Für die Soße geht es sowieso immer.
Ah, okay, ja. Gut.
Ich muss sagen, das ist das ist so eine Sache, wie wir vorhin am Anfang gesagt haben, da müsste ich jetzt eigentlich sagen, damit kenne ich mich nicht aus, das ist nicht mein Fachgebiet. Keine Flasche überlebt bei uns,
ah, okay.
Weil wir wirklich, ist also auch vielleicht ein Lifehack, bevor man dann was wegschüttet, haben wir, wir probieren natürlich immer sehr viel Wein, weil wir auch viel verkosten müssen, das mache ich meistens zu Hause und beziehe dann immer gerne nochmal die bessere Hälfte mit ein, der nicht aus der Weinbranche kommt und dadurch immer ein gutes, guter Meinungsgeber ist, weil
der
es am Ende
Gaumen, ne?
Ja, einen guten Gaumen und er ist eben Verbraucher. Also
ja.
Ich kann immer noch sagen, das glaube ich ist interessant, dann sagt er schon, kannst du vergessen, will keiner trinken. Und wenn wir Sachen haben, die wir probieren dann am Abend manchmal vielleicht zu Hause, keine Ahnung, 12 Weine, das können wir natürlich auch in der Woche mit Kühlen nicht wegtrinken.
Ja.
Und dann freuen sich immer sehr die Nachbarn. Deswegen ist es immer gut, wenn am Wochenende eine Party war, es bleibt was über, bevor man es wegschmeißt, lieber den Nachbarn hinstellen.
Ja.
Die freuen sich Montagabend nach der Arbeit, wenn das schöne Wochenende vorbei ist und der Montag schon wieder alles ruiniert hat auf den ersten Wein.
Dass man sich die Woche schön trinken kann. Ja, verstanden.
Siehst du, wieder was dazu gelernt.
Ja, darum geht es ja hier auch.
Ohne Frage. Ah, so. Und ich finde, ich brauche jetzt mal ein bisschen was für den Gaumen, um den Geschmack loszuwerden.
Ja, jetzt gibt es einen echten Wein.
Jetzt gibt es einen richtigen Wein.
Das war Vollkorn, haben wir getrunken.
Ach, Müsli und jetzt gibt es Brötchen.
Jetzt gibt es Öxle.
Ja. Paso de San Mauro. Das ist vom Weingut Marques de Vargas. Die Rebsorte heißt Albarino. Das kennst du garantiert, das hast du auch schon öfter getrunken. Das fällt dir vielleicht immer nicht so auf, wenn du es trinkst, aber Albarino kennst du. Und es kommt aus der Region Rías Baixas, die liegt im Nordwesten von Spanien über Portugal, also grenzt an Portugal ran.
Ah, okay,
sozusagen Galicien. Dieses Galizien, genau. Mhm. Und die Region besteht im Grunde genommen, wenn man sich das landschaftlich vorstellt, aus so 4 Buchten, die so ins Landesinnere reingehen.
Ja.
Und diese 4 Buchten bilden die Region. Da sind die Weinberge im Landesinneren und dadurch ist natürlich ein sehr starker atlantischer Einfluss mit den ganzen Winden.
Okay. Mhm.
Die Region ist sehr bekannt für sehr aromatische Weine. Das werden wir auch gleich bei dem Albarino sehen.
Ja, ja.
Und dort in der Region zum Beispiel, dadurch, dass sie so nah am Wasser sind, haben sie 3-mal so viel Niederschlag wie in der Region Rioja, die ja eher im Norden ist.
Ja, ich weiß. Die haben fast irisches Wetter da.
Ja, Ja. Genau.
Man nennt übrigens den Regen, weil es ja oft in Galizien regnet, die Einheimischen sagen dazu Champagner des Alltags.
Das ist ja süß.
Ja, 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 ist super. Ist sowieso absolut eine Reise wert. Wird ja von den meisten Touristen links oder rechts liegen gelassen. Aber wer einmal da war, ne, Asturien und dann weiter nach Galizien, es ist absolut eine traumhafte Erfahrung, da gewesen zu sein. Und dann muss man eben auch mal in Kauf nehmen, dass mal ein Tag regnet, also man mit Champagner sozusagen begossen wird. Aber es lohnt sich.
Es ist wahrscheinlich, ich war selber noch nicht dort, aber es ist wahrscheinlich vergleichbar mit so einer Reise nach Cornwall oder so.
Ja, so kann man sich das vorstellen.
Wo man nie
ja.
hinfährt, aber wo man eigentlich weiß aus Erzählungen, ist es wunderschön.
Ja, ja. Und wer jemals in Irland an der Westküste war, ja. das gleicht sich sehr. Das ist ein Traum. Ja. Wirklich. Und Galizisch, was da gesprochen wird, vielleicht heißt es auch Gälisch, ich weiß es gar nicht ganz genau, entspricht ja sehr einer keltischen Sprache.
Genau.
Also die haben mehr Gemeinsamkeiten. Ich höre jetzt auch sofort wieder auf mit der Klugscheißerei. Aber es ist einfach interessant, in Spanien zu sein und sowas zu erleben. Und wie du schon sagst, diese Fjorde, die da ins Landesinnere geht, da gibt es ja vier große und ganz viele kleine,
genau.
die
ja, genau.
Und das ist einfach toll, da mal mit dem Fischerboot unterwegs zu sein.
Also Zuhörer, nächste Reise in diese Region planen.
Ja, nach Galizien. Man kann auch, wer es möchte, über den Jakobsweg. Der endet ja in Santiago de Compostela und ist ja in Galizien. Ne?
Ja, auf dem Weg könnt ihr euch da eine Flasche Natureo von Torres einpacken.
Ja, es steht ja nirgends geschrieben, dass man nicht auf dem Weg auch gut einen Weg zum Bühlen kann.
Nee, braucht man, muss man wahrscheinlich auch. Harpe Kerkeling ist denen ja auch gelaufen.
Ja, ja, das, und ja. Die Herbergen sind ja darauf eingerichtet. Der Jakobsweg ist ja mittlerweile so voll, das ist ja quasi Europas größte Kegelparty.
Ja.
Oder Swingerclub, sagen auch einige. Also wer gerne in Gesellschaft ist, sollte das machen.
Der
das müssen nicht immer die lustigen Müller-Touren sein.
Der Sauerlandstern sozusagen.
Genau, genau.
Ja, ich sag schon mal Prost. Hervorragend.
Salute.
Ah.
Stimmt, ich muss ja erst riechen. Ich wollte direkt trinken. Kulturbanause, der ich bin.
Die haben da nur 15 Grad Durchschnittstemperatur im Jahr. Und das ist natürlich vom Klima her so, dass du brauchst immer auch kühle Nächte für, in der Nacht wird halt die Säure ausgebildet im Wein. Heiße ja. Tage sind gut, aber kühle Nächte sind fast noch wichtiger.
Aber es ist ein sehr ernsthafter Wein, oder?
Ja, ich habe
extra. Der hat keine Leichtigkeit.
Nein, ne? der hat ein bisschen Power. Der hat ein gutes Rückgrat, würde ich sagen, um es leicht zu verstehen. Und ich wollte auch bewusst nach dem Einstieg mit einem sehr leichten, alkoholfreien Wein daneben nichts Banales stellen.
Du wolltest mich versöhnen.
So, genau. Mit größter Mühe an dich heranpirschen, sozusagen. Weil die Reise danach auch mit einem sehr guten Wein weitergeht. Und ich fand auch ja, in der ersten Folge kann man ja jetzt nicht mit dem 3,99 Wein vom Discounter um die Ecke anfangen.
Da gehen wir nicht zum Schmiedel, da gehen wir zum Schmied.
Er ist aber eher ein Essensbegleiter, würde ich sagen.
Ja, so würde ich den auch sehen, ja. Auch dieser technologische Geschmack, da ist ja jetzt kein Traum drin. Das ist jetzt kein Terrassenwein oder Sommerwein, wie wir immer sagen, mit dem man so leicht unterwegs ist am Pool. Der zum Essen ist er wahrscheinlich genau richtig, ne?
Genau, ich würde sagen, zum Essen ist er gut. Für einen Pool ist er ein bisschen zu kräftig.
Ja.
Hat eine schöne Aromatik. Kostet so im Laden um die 18 Euro die Flasche.
Mhm.
Ist ja für Weißwein auch schon eine Ansage.
Ja.
Der Natureo weiß ich gar nicht mehr. Der kostet tatsächlich nur so 5-6, glaube ich.
Darf ich mal zwischenfragen, ganz profan? Und zwar, welche Preisklasse bei Weißwein macht das groß aus?
Also, das Gros bei Weißwein, würde ich sagen, im Fachhandel wird natürlich anders verkauft als im Supermarkt, im LEH, also im Discounter und im Edeka und Rewe.
So circa Preis.
Also, das Gros macht aus Weine bis 5, 6 Euro.
Ja.
Und die nächste Stufe.
Das ist die Masse unterwegs.
Das ist die Masse, ja. Mhm. Die Masse, also wenn du im Edeka bist, die haben natürlich immer gute sortierte Weinregale. Das gehört zur Vermarktungsstrategie dazu. Mhm. Rewe und Co. auch. Aber Fakt ist, wenn da was über 5, 6 Euro kostet, kriegen die das schon auch kaum noch verkauft.
Ah, okay. Weil dann der Käufer lieber in den Weinfachhandel geht.
Weil die Leute in Deutschland sehr preissensibel sind. Wir haben einen Durchschnittspreis von um die 3 Euro overall gerechnet. Also wird errechnet an Nielsen-Daten und Kassendaten genommen und 3 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Ui.
Ist ja schon nicht so viel. Also ja, wenn du aus 3,12 Euro oder wo wir gerade liegen, mal die Mehrwertsteuer rausrechnest und dann überlegst, was eine Flasche, ein Korken, der Transport, das Etikett alles kostet, dann kann da nicht mehr ganz viel drin sein. Und wenn du einen Sekt siehst für 2,99 im Angebot oder 2,22,
ja,
und da rechnest du mal 19% Mehrwertsteuer raus und ziehst dann 1,02 Euro Sektsteuer ab, dann weißt du, da kann gar nichts mehr drin sein. Und dann sagen wir nur einen Dank an EU-Subventionen und Überproduktion, weil sonst könnte sowas gar nicht funktionieren. Da ist auch nichts drin, was irgendwie aus Deutschland kommt oder so.
Ja, ich wohne ja in einer Gegend in Hamburg, wo die Leute sich nicht mal vorstellen können, dass es Weine für unter 200 Euro gibt. Aber ja, die würden natürlich über die Sektsteuer nur lächeln.
Ja.
Also stellt man sich das immer vor. Aber klar, wir haben da auch unseren Edeka und da sehe ich auch immer, die haben so eine richtige Weinabteilung.
Ja, ja.
Und das heißt ja, die Leute kaufen dann da auch.
Ja, ja. Das stimmt.
Ja.
Aber du musst mal gucken, was auf den sogenannten Zweitplatzierungen steht. Also immer außerhalb des Regals auf so einem Aufbau. Und das sind meistens Sachen, die dann irgendwie 4,99, 5,99. Okay, und wenn es gut läuft, 6,99. Und dann steht da meistens schon, hat 9,49 Euro gekostet, kostet jetzt 6,99. Ist meistens, hat es nie 9,49 Euro gekostet.
Ja, nächsten Montag bin ich direkt beim Edeka.
Ja, aber man kann da heutzutage, sage ich mal, gut hingehen und die werden auch immer besser und das ist ja, ganz klar der Weg für die Zukunft, die werden sich da weiter etablieren und man redet immer vom großen Weinhandelssterben in Deutschland. Ich glaube schon, dass der Fachhandel eine große Berechtigung hat und wenn
du siehst es ja auch als Online-Weinhändler,
ja,
es wird glaube ich normaler zu bestellen, oder?
Ja, es ist halt so schön, wie man sagt, convenient. Ne? Du bestellst es schnell und ja, es kommt geliefert. Du musst nicht die Kisten schleppen, aber du hast natürlich auch nicht diesen, sag ich mal, Erlebnisfaktor. Du kannst nicht zu einem Weinhändler, also zu einem richtigen Weinhändler gehst du hin, dann gehst du in den Laden, dann siehst du die Weine, der erzählt dir die Geschichten und im Zweifelsfall macht er dir noch oder hat der vielleicht 3-4 Weine immer auf, die man probieren kann. Und dann probierst du sie und dann hast du sie dir auch selber ausgesucht.
Ja, dann
und die Geschichten kannst du zu Hause gleich weitererzählen. Und wenn der gut ist, liefert er sie dir auch nach Hause.
Okay. Ich kann nur Gutes über den Onlinehandel berichten. Letztens kam eine Kiste an mit verschiedenen Champagners.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, klar, so wenn du, wie ich, schon mal von der einen oder anderen Produktion Wein oder Sekt oder Champagner zugeschickt kriegst, dann machst du die auf und denkst dir, ach, den probieren wir jetzt mal durch. So, ich die Kiste aufgemacht. Und dann haben wir so, ich würde mal sagen, innerhalb von 2 Wochen den Champagner weggesoffen. So, das waren 5 verschiedene Champagners. Und kaum war die letzte Flasche im großen Glascontainer in Harvesterhude entsorgt, da wo die großen Öffnungen sind, dass auch die Methusalem-Flaschen reinpassen. Es stellte mein Nachbar an und meinte, ich habe vor einiger Zeit so eine Kiste Champagner bestellt. Ihr habt die nicht zufällig entgegengenommen. Ich habe ihm dann aber, wie man so schön sagt, rein Wein eingeschenkt.
Ja, du warst echter Hamburger.
Ja, ne? Und habe gesagt, ich übernehme den Schaden und das, was kommt, das trinken wir dann zum Teil gemeinsam.
Ja, sehr gut. Das mache ich auch sehr gern genommen, ist, wenn Freunde Wein bestellen und sagen, kannst du mir den vorbeibringen? Das mache ich natürlich in der Regel ungern, weil ich keine Zeit habe. Aber dann bringe ich ihn hin, trinke aber gleich die Hälfte wieder aus. Das nennt man Umsatztrinken.
Wie ist denn gerade die aktuelle Liefersituation bei Champagner?
Die ist bei den großen Marken relativ katastrophal.
Große Marken,
sowohl auch Corona-bedingt.
Dom Perignon,
Ruinart, Perisoe. Ich glaube, bei den Grand Cuvées wie Krug und Dom Perignon hast du nicht so Probleme, aber bei den Basissachen hast du Probleme, dass die nicht liefern können, weil das wird ja degorgiert und in Corona haben die das zurückgefahren und dann ging die Nachfrage los und jetzt kommen die wieder nicht so richtig hinterher. Ich weiß nicht, was jetzt die Russland-Situation macht, weil da liefert ja nun gerade keiner mehr so richtig hin. Aber tatsächlich sind einige Sachen seit Wochen ausverkauft und viele Gastronomen haben ihre Sortimente da umgestellt. Und naja, was soll man sagen? Natürlich ist es immer gut und einfach auch für einen Gastronomen so ein Markenprodukt zu haben, egal welche Marke, weil der Gast kommt, kennt es, bestellt es, man muss nicht diskutieren, man hat keine Arbeit. Aber wenn man ehrlich ist, gibt es so viele tolle kleine Häuser, die diese Lieferprobleme nicht haben, ja, die preislich viel interessanter sind und geschmacklich in keinster Weise nachstehen, also eher besser sind.
Ja, glaube ich sofort. Und es kommt auch immer auf die Verkaufssituation im Lokal an. Wenn ich zum Beispiel, das machen sie toll, ich bin da eins meiner Lieblingsrestaurants, nicht nur ob des Essens, sondern ob der kulturellen Gegebenheiten, wo der Staatsanwalt neben dem Schwerverbrecher oder Schwerverbrecherin sitzt. Und zwar, du guckst schon, welches Restaurant konnte er jetzt mal? Ich meine das Grill Royal in
Berlin. Ah, ja, gut, das ist
und,
ja.
Und die haben einen sensationellen Service. Die haben viel Service, die haben tolle Kellner, ausgebildetes Fachpersonal. Und du bestellst eine Flasche Ruinar und dann sagen sie, ja, alles klar, ich hätte allerdings noch was Vergleichbares, was aber doch einen Tick besser schmeckt. So, was machst du natürlich?
Dann nimmst du den natürlich.
Ja. Und sowas finde ich gut, dieses aktive Verkaufen, weil als Gast fühlst du dich auch nicht über den Tisch gezogen, sondern hast eher das Gefühl, da kümmert sich jemand um dich.
Wenn sie dir dann nicht Schrott bringt zu einem überholten Preis, das ja, ist ja auch
okay, gerne. Okay, das war vorausgesetzt, ja,
aber
dann kommst du auch nicht so oft wieder.
Ja, das also dieses aktive Verkaufen, gutes Angebot finde ich auch gut. Ich war letzte Woche essen mit einem Freund und Kunden und der hatte sich vorweg etwas bestellt als Vorspeise, wozu man gut auch einen Süßwein haben kann. Und dann hat sie auch gleich gefragt, möchten Sie dazu ein kleines Glas Süßwein haben? Und das passiert heute leider nur noch sehr selten.
Ja.
Weil natürlich die Ausbildung da teilweise auch einfach fehlt.
Ja, wenn du da, sag mal, in der Kellnerschürze den BWL-Studenten erstes Semester hast,
ja,
der kann natürlich wenig zu einem Dessertwein oder Süßwein sagen.
Der legt dir höchstens noch eine Visitenkarte hin und sagt, falls sie noch eine Versicherung brauchen, das mache ich auch noch nebenbei.
Ja, oder der dreht dir einen Joint. Aber das ist ja ein anderes Thema. Wir sind ja ein Wein-Podcast.
So, ja, ich habe es vorhin schon angesprochen. Alle Welt kennt dich. Du bist natürlich eine lebende Legende. Ich bin ja quasi auch mit dir aufgewachsen. Und wenn wir zurückdenken an Alles Atze, herrlich. Was haben wir nicht alles gelacht? Und ich muss gestehen, ich habe neulich nochmal angefangen, von vorne zu gucken, weil ich habe wieder gelacht. Es hat also
alles sehr leid.
Hervorragend.
Ich habe letztens auch nach Jahren mal wieder reingeschaut, habe dann aber direkt wieder abgeschaltet. Ich kann es nicht sehen.
Weil du generell dich selber nicht sehen
genau,
kannst?
Genau, ja, genau.
Das haben ja viele das Problem.
Ja, genau. Und meine Freundin musste doch sehr lachen. Aber es war eine tolle Zeit. Es waren 7 Jahre, die wir gedreht haben. Immer im Sommer, 3,5 Monate. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ist ja auch nach einer Idee von mir. Also diese Basisausstattung, ich sag mal Kiosk, Biene, Murat, das war eine Idee von mir und dann sind professionelle Autoren hinzugekommen und haben das geschrieben. Da war ich dann letztendlich nur darstellender Schauspieler im besten Falle. Wie gesagt, es war eine tolle Zeit, aber würde ich so nicht nochmal machen, dann würde ich lieber zum Tiefbau gehen.
Ja, aber das machst du ja auch nicht mehr. Du hast dich ja super gewandelt und bist ja nicht nur in allen Comedy-Shows unterwegs. Du hast jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, zusammen mit deinem sehr guten Freund Till Hoheneder. Quasi deine Biografie.
Ja.
Blauäugig.
Ja.
Mein Leben als Atze Schröder.
Mhm.
Und da erzählst du quasi deine Lebensgeschichten.
Ja, ich hatte mir überlegt, als ich bei Lanz vor 2 Jahren saß, das war ja so die Initialzündung für das Buch, wo ich da auf die Holocaust-Überlebende Eva Seppeschi getroffen bin. Wie bin ich als kleiner Dorfjunge überhaupt in diese Lage gekommen, dass ich heutzutage bei Lanz sitze und mich mit einer Auschwitz-Überlebenden unterhalte und mit, das war vor 2 Jahren, und mit dem Professor Schmitz-Chanassy über das Virus aus Wuhan spreche.
Ach, das Virus ist auch noch da, ja.
Wo er damals sagte, das ist so, ich würde mal sagen, 2,5 Jahre her.
Das wird uns nicht treffen.
Das wird uns nicht betreffen. Das ist für Virologen eine sehr interessante Situation, ja. Aber uns wird es nicht betreffen. Er hat sich schon oft revidiert, auch an gleicher Stelle bei Markus Lanz. Aber das war die Initialzündung für das Buch und da habe ich gedacht, es könnte mal interessant sein zu beschreiben, wie diese Reise war. Vom kleinen Musiker bis dahin oder vom kleinen Turner.
Ja,
ich war ja
Kunstturner,
lange auch Turner.
Deutscher Meister
im Gerätetouren. Und das kann man sich ja gar nicht erklären, wie man dann irgendwann als Komiker da mit einer etwas zu engen Jeans bei Lanz rumsitzt und zu allen Themen dieser Welt befragt wird.
Ja, und das Buch ist jetzt seit ein paar Wochen draußen. Wann kommt das Hörbuch? Ich bin der Hörbuchhörer.
Ja, jetzt ab Juni unterwegs. Alle warten drauf und dann ist es soweit. Ja, ich würde sagen, jetzt, wo wir uns hier hören, haben wir wahrscheinlich schon Juni.
Ja, 16.06. Heute kommt die Folge raus.
Ja, Leute, besorgt euch das Hörbuch. Ich habe mit meiner schmalzigen Stimme gut geölt, alles gegeben und auch bin auch
da in freue ich mich schon sehr drauf.
Damit auch ein wenig Erregung nicht zu kurz kommt.
Ja. Und vom Schriftsteller das ist natürlich nicht die einzige Neuigkeit. Jetzt bist du natürlich auch, habe ich schon mitbekommen, unter die Grünen gegangen. Wahrscheinlich ist das schon länger bekannt, dass du bekennender Radfahrer bist. Der Porsche steht schon lange in der Garage eingemottet.
Den habe ich sogar verkauft. Ja, was soll ich sagen? Grün würde ich jetzt, ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich ist es gerade meine politische Ausrichtung, aber grün im Sinne von das Leben grün begreifen. Wir alle können ja nicht mehr leugnen, was um uns herum passiert und dass mittlerweile in Pakistan und Indien die Leute bei über 50 Grad versuchen, noch durchzuhalten.
Manche tun es immer noch, manche haben es immer noch nicht verstanden.
Und das ist ja absurd.
Ja.
Jetzt zu denken, da ist nichts, das hat es immer schon gegeben. Nee, also wer der seriösen Wissenschaft glaubt, und das Wort Glauben ist da ja schon fast wieder absurd, also wer der Wissenschaft folgt, kann nur sagen, es muss was passieren. Und zwar ist es mit so Kleinigkeiten wie keine Plastiktüten mehr benutzen und den Porsche verkaufen auch nicht getan. Da brauchen wir Systemwechsel. Schwer genug, ich bin auch jemand, der das Leben sehr genießt, bekennender Hedonist, fliege auch gerne in alle Welt. Jetzt seit einiger Zeit schon keine Fernreisen mehr gemacht. Gleichwohl sitzen wir hier auf Mallorca, da sind wir auch nicht mit dem Fahrrad hingefahren.
Das stimmt.
Ja, wir müssen uns alle umtun und das wird noch hart genug für uns alle werden.
Das ist so. Und damit bringst du jetzt jede Woche Donnerstag, Aziz Grün Donnerstag raus?
Ja, alle zwei Wochen, Wochen. Mache ich eine Rubrik auf Instagram, nur ganz kurz, 2 bis 3 Minuten, wo ich so kleine Tipps, die mir auch Hörer und Seher geschickt haben, rauslasse. Und da geht's nicht um große Sachen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Gesetze zu kreieren, die jetzt zum Beispiel den Ölverbrauch in Deutschland verbieten oder Gaslieferungen aus Russland stoppen, sondern es geht um kleine Sachen, die man schnell umsetzen kann. Das habe ich selber gemerkt, seitdem ich jetzt in Hamburg bin. Wie gesagt, ich mache fast alles mit dem Fahrrad in Hamburg. Meine Freundin und ich haben einen Kleinstwagen zusammen, den wir 1 bis 2 Mal im Monat benutzen. Das heißt, Spritpreise betreffen uns eigentlich gar nicht. Und es macht halt so viel Spaß auch, eben sich vernünftig zu ernähren. Ist ja auch was, was du für dich wirklich machst. Und eben die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden, hat nochmal ganz neue Seiten. Ja,
man sieht viel mehr.
Ja, wenn du mit dem Fahrrad nach Ottensen zum Marktplatz fährst, Ottensen ist so bunt, da kannst du dich den halben Tag hinsetzen und die Leute beobachten oder nach Winterhude rüber. Das hat was und darum geht's eigentlich, weil es ist leicht augenzwinkernd, aber mit einem gründigen Ansatz auf jeden Fall, wo ich sage, solche Sachen können auch Spaß machen. Jetzt gibt es auch andere Leute, die sagen, Krise kann auch Spaß machen, aber dies war anders gemeint.
Ah, ganz aber, gefährliche Aussage.
Natürlich, natürlich. Aber deswegen will ich eben dazu sagen, ich versuche so ganz praktisch zu sagen, dass wenn du in den Supermarkt gehst, dir, wenn du die Avocado nimmst, doch wenigstens mal überlegst, wo kommt sie her?
Wie viel Tonnen Wasser hat diese
Wie viel Tonnen Wasser stecken da eigentlich drin und wie viel Leid ist auch damit verbunden? Oder wenn du an die Fleischtheke gehst. Ich will ja keinem das Fleischessen verbieten, aber vielleicht nochmal dreimal drüber nachdenken und etwas reduzieren. Und wenn, dann ein richtig gutes Stück Fleisch. Ich glaube, so Sachen machen Spaß und sind für einen selber eben auch hilfreich.
Ja, bin ich fest von überzeugt. Wir haben das auch total reduziert. Also natürlich esse ich nach wie vor Fleisch. Was heißt natürlich? Ich esse nach wie vor Fleisch. So natürlich ist es nicht, aber der Konsum ist so massiv zurückgegangen, dass man sagen muss, wenn das schon mal alle machen würden, dann würde es schon ganz anders aussehen. Ne?
Ja, ohne dass ich missionieren will, wirklich. Ich sage immer dazu, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber speziell bei Tieren steckt halt auch sehr viel Leid dahinter.
Ja.
Die Massentierhaltung. Und es ist ja nicht das, dass die Leute das einfach herstellen, industriell, und dann ihre Käufer suchen, sondern sie reagieren ja auf den Markt.
Ja.
Wozu musst du dreimal am Tag Fleisch essen?
Nee, auf keinen Fall. Und der Irrsinn ist natürlich bei der Fleischproduktion, dass erstmal ganz viel Weizen und Getreide insgesamt angebaut wird, um diese Tiere heranzuzüchten.
Und das ist natürlich nicht so besonders. Bei Milch und Butter ist es ähnlich, ne?
Ja.
Für einen Pfund Butter brauchst du 6 bis 10 Liter Milch. Und die Milcherstellung, das sind ja meistens nicht die Kühe, die wir in der Werbung sehen, die da im Allgäu schräg auf der Wiese stehen, sondern das ist eine Massentierhaltung. Aber lass uns da nicht so tief einsteigen. Wir sind ja heute runter.
Wir sind ja für den Wein hier.
Wo es um ein Naturprodukt geht.
In der Weinwelt ist alles in Ordnung. Da passiert gar nichts Schlechtes.
Da wird noch mit den Füßen getreten.
Ja, alles wird mit den Füßen gestampft.
Oh, jetzt kommt
es gibt keine Zusatzangaben, weil es sind 0 Zusatzstoffe in Wein. Das stimmt natürlich nicht.
Jetzt kommt ein roter Wein.
Tatsächlich ist das die größte Befürchtung, glaube ich, der ganzen Winzer, dass irgendwann auch auf Wein eine Zutatenliste drauf muss. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du kannst schon 150 Stoffe Hefe, glaube ich, in Wein zusetzen. Die meisten machen es tatsächlich nicht, weil die meisten Winzer nachhaltig und sauber arbeiten. Theoretisch kannst du es aber. Und
das wäre erlaubt, sagen wir es so.
Es ist alles erlaubt, aber man muss es nicht angeben, außer dass Sulfite, also Schwefel drin ist. Das ist ja im Grunde genommen nur ein Mittel, um das haltbarer zu machen.
Ja.
Aber da kann tatsächlich auch mal was drin sein.
Ist denn zum Beispiel beim Schwefel der Schwefelgehalt teilweise auch ein Qualitätsmerkmal?
Also die Winzer versuchen alle möglichst wenig zu schwefeln.
Ja.
Weil es auch durchaus Leute gibt, denen Schwefel nicht so bekommt. Dass Wein okay. zu viel geschwefelt ist eigentlich selten. Es gibt auch sehr, 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 sehr viele Weine schon komplett ohne Schwefel.
Ja, ich meinte so, dass der Weinkenner probiert, der Sommelier, und sagt, zu viel Schwefel.
Das gibt's, kann vorkommen, ja.
Oder er sagt wenig Schwefel und meint das aber als Qualitätsmerkmal.
Ich glaube, dass die meisten Leute das nicht erkennen, ob da viel oder wenig Schwefel drin ist, ja.
Ja.
Wenn das so einen starken Einfluss hätte auf den Wein, würde man das wahrscheinlich auch nicht als Konservierungsmittel nehmen.
Verstehe.
Also wenn es sehr, sehr stark ist, dann merkt man das schon. Das gibt da ja so Vorgaben für die Winzer, die in den Rahmen, die sich bewegen. Schauen wir mal, wie viel Schwefel der Wein heute hat, den wir als letztes probieren. Wir sind nämlich jetzt.
Den hast du von der Zeit schon eingegossen, damit er hier mal stramm durchatmet.
Genau, wir gehen oder? Jetzt ins Rioja. Wir haben ein Rioja Reserva vom Weingut Marques de Murrieta. Und bei Rotwein, nächster Lifehack für die Zuhörer, ist es immer eine gute Entscheidung eigentlich, die Flasche schon mal aufzumachen und ein Glas schon mal einzuschenken. Die Leute haben ja meistens nicht den berühmten Dekanter oder so zu Hause. Man kann den natürlich auch in einer Plastikschüssel schütten, aber das ist natürlich nicht so schön.
Aber ich kann dir sagen, du bist ja einen erheblichen Schlag jünger als ich. Jeder Mensch in Deutschland über 50 hat so einen Dekanter
ja.
zu Hause.
Hoffentlich. Von der Aussteuer noch.
Nö, man weiß nicht, was man Leuten über 50 schenken soll. Und da ist der Dekanter zwangsläufig irgendwann dabei.
Ja, es ist auch etwas, was man ja nun auch für andere Dinge einsetzen
sinnvoll
kann.
Sinnvoll oder nicht?
Ja, auf jeden Fall ist es sinnvoll. Also selbst wenn du sagst, ich mache das als Wasserkaraffe und hau mir da ein paar Zitronen im Sommer rein, kannst du ja auch dafür nutzen.
Ja, aber den Wein auch da atmen zu lassen, weil er dann ja. eine größere Oberfläche hat.
Genau, das ist genau der Sinn der Sache. Wenn du einen, sagen wir mal, erwachsenen Wein hast, wie jetzt hier in diesem Beispiel, dann ist der Wein, wir können ja mal gerade gucken, wir haben hier den Jahrgang 2017, der ist 2017 geerntet worden.
Marques de Murrieta.
Das ist ein Reserva, es gibt ja, du kennst Crianza, der muss 2 Jahre reifen, ein Jahr im Fass, also im Holzfass, 1 Jahr auf der Flasche, dann darf der erst in den Verkauf kommen. Das heißt, ein Crianza aus 2017 wäre erst im Jahr 2019 bereit, um es zu verkaufen. Ja. Reserva muss 3 Jahre reifen, ein Jahr im Fass, 2 Jahre auf der Flasche. Das sind aber nur die Mindestangaben.
Ja.
Bei Marques de Murrieta hier zum Beispiel, der ist nicht 1 Jahr im Fass gewesen, also nicht 12 Monate, sondern 20 Monate. Also du kannst darüber hinausgehen. Deswegen, wenn dann jemand sagt, oh, ich habe aber einen Reserva jetzt hier beim Supermarkt gekriegt, der kostet nur 5,99, wieso kostet der 10,99? Ja.
Aber der war schon 2 Jahre im Fass?
Nee, der war 1 Jahr im Fass. Ja gut, der war jetzt 20 Monate im Fass. Genau. Ja, fast 2
ja.
Jahre, ne?
Ja.
Ein Dreivierteljahr.
Ja.
Und dann noch 2 Jahre auf der Flasche. Und ein Gran Reserva, den gibt es zum Beispiel vom Marques de Murrieta auch, wäre die nächste Qualitätsstufe. Der muss 5 Jahre reifen.
Bitte.
Also 2 Jahre im Holzfass, 3 Jahre auf der Flasche mindestens. Der kann aber durchaus bei einem seriösen Weingut auch länger im Fass und länger in der Flasche gewesen sein. Die sagen, der kommt erst nach nicht nach 5 Jahren, sondern nach 8 Jahren auf dem Markt.
Also wie
das heißt, du erntest
Mal?
Und dann ist der Wein im Zweifelsfall jetzt in diesem Falle 4 Jahre in deinem Keller, bevor du ihn verkaufst. Muss halt auch alles finanziert werden. Das ist auch so eine Frage, warum kostet etwas mehr oder weniger? Also das sind so
aber
viele Einflussfaktoren.
Gran Reserva ist grundsätzlich schon mal höher einzustufen als ein
Gran Reserva. Reserva, sagt das Wort Gran schon, ist dann noch eine Stufe drüber.
Das merke ich mir einfach
ja.
schon mal.
Ja.
Also nächstes Mal im Restaurant, wenn er mir mit einem Reserva kommt, dann kommt zum Eklat und
nicht mit mir, mein Freund.
So, jetzt laufen wir nochmal ganz schnell in den Keller und holen den Gran Reserva. Was wäre die nächste Stufe über Gran Reserva?
Danach kommen nur noch Einzellagengeschichten von einzelnen Chateaus mit oder okay. einzelnen Bodegas mit einzelnen Namen, aber das Gran Reserva ist eigentlich das ja, höchste der Gefühle. So, Rioja ist die wahrscheinlich in Europa oder zumindest für Spanien die wichtigste Region, aber es ist eine der wichtigsten in Spanien,
ja.
In Europa insgesamt, liegt in Nordspanien, besteht aus den Region La Rioja, Navarra und auch dem Baskenland. Der Wein, der dort herkommt, wird halt Rioja genannt in der Regel. Das kennt eigentlich jedes Kind.
Ja, ja.
Hat 60.000 Hektar, nur diese Region. Also ich glaube, Deutschland hat insgesamt ungefähr 100.000 Hektar. Das heißt, nur die Region ist schon...
60.000 Hektar Wein?
Das ist schon groß. 20.000 einzelne kleine Winzer gibt es da, kleine, große Winzer. 85.
Sag nochmal die Zahl. Wie viele Winzer?
20.000
Winzer. 20.000 Winzer? Ja, ja. Ich hätte getippt, auf der ganzen Welt gibt es 20.000
Winzer. Nee, Winzer gibt es wirklich sehr viele. Was nicht heißt, dass jeder Winzer auch ein eigenes Weingut hat. Also es gibt sehr viele Winzer, das ist zum Beispiel auch in Deutschland und woanders so. Es gibt ja diese berühmten Winzergenossenschaften, die ja in der Regel von ganz vielen Winzern die Weine kaufen. Es gibt ganz viele Winzer, die machen im Hauptberuf zum Beispiel Banker. Und wenn sie dann um 16 Uhr Feierabend haben, haben sie noch 2 Hektar Weinberg, die sie bewirtschaften. Kann natürlich auch Maurer, Tischler und alles andere sein. Und diese 2 Hektar Wein sind jetzt aber zum Beispiel nicht genug, um daraus wirklich was Eigenes zu produzieren. Und die verkaufen sie dann an so eine Genossenschaft. Deswegen sind Genossenschaftsweine in der Regel auch günstig.
Ja.
Weil das alles so im Nebenerwerb läuft. Ne?
Die eben nicht davon leben müssen.
Genau.
Und sich den Luxus leisten können, eine Flasche auch mal länger liegen
zu lassen. Und wir haben halt in Spanien ungefähr 250 Bodegas, also 250 Weingüter, hinter denen 20.000 Winzer stehen. Also da siehst du schon, da sind einige Winzer, die an Genossenschaften sowas
haben. Okay, ne? Verstanden.
Und ja, das ist so. Hier bei dem Wein ist es auch so, ist alles per Hand geerntet. Wie gesagt, 20 Monate im Holzfass gereift.
Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht mal dran gerochen.
Ja, lass uns mal machen.
Lass es uns tun. Anstoßen, auch so eine Unart.
Ja, unser Freund Michi Kutel würde wahrscheinlich sagen, nach einem Knigge, das geht gar nicht. Aber ich
würde uns mit einem Blick vernichten.
Ah.
Ich finde das toll.
Viele Grüße, Michi.
Ich finde das ganz, ganz toll.
Ich hoffe, die erste Folge, die wirst du ja wohl hören.
Ganz genau. Einer für mich der vornehmsten Menschen unseres Landes, hätte ich beinahe gesagt, er ist ja Österreicher, macht es uns also da auch schon vor, betreibt die Hansel Lounge in Hamburg und ist ein Gastronom vornehmster Güte.
Ja.
Ich hätte fast gesagt, der ausschließlich in der Postkutsche reist und sich dadurch den häufigen Anfeindungen der Autobahnpolizei ausgesetzt sieht. Aber das war natürlich jetzt wieder der Komiker, der mit mir durchging. Aber wirklich ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle.
Ja, oder? Und einer der bestangezogensten Männer, die ich kenne.
Und ein Top-Sommelier.
Ja, spitzmäßig. Also der hat im Gegensatz zu mir richtig Ahnung von Wein.
Ja. Wirst du den bald mal hier im Podcast haben?
Wir haben schon darüber gesprochen neulich, dass das ein schöner Gedankengang wäre. Natürlich alleine, weil er Ahnung von Wein hat, also richtig Ahnung von Wein hat, aber auch, weil er natürlich Vorstand der Deutschen Knigge-Gesellschaft ist.
Ganz genau.
Und deshalb ist natürlich mein Hauptanliegen. Ist ja auch wieder der Punkt des Unwissens und man muss ja sehr häufig sagen, ich kenne mich nicht genau aus, ich halte mich da raus.
Ich hatte immer den neuesten Knigge auf dem Boot liegen.
Ja, als damit das Briefpapier nicht wegweht, oder?
Nein, ich habe den auch wirklich mit Interesse gelesen und ich finde nichts spannender, als wenn man bei so einem schönen Geschäftsessen oder beim normalen Abendessen gar mit so ein bisschen Fachwissen klugscheißern kann. Und ich sag mal so, wer die Serviette erstmal als Kulturgut begriffen hat, wird sich kaum noch damit den Mund abwischen. Aber dieses Anstoßen ist wirklich eine absolute Unart. Und ich möchte, wenn Michael jetzt dann mal irgendwann hier ist, dass du ihn mal aufs Anstoßen ansprichst.
Ja.
So, ich probiere jetzt.
Ich komme schon wieder ins Labern. Und ich habe gerade schon probiert. Und das ist gut, dass du geredet hast, da hatte ich mal einen Moment Zeit. Also ich finde den Wein wirklich, wenn du sagst, wenn du überhaupt mal Wein trinkst, ist es eigentlich zum Essen Glas Rotwein, dann müsste das jetzt eigentlich ein Wein sein, den du hervorragend findest.
100 pro.
Oh Gott sei Dank.
100 pro. Also wirklich, der entspricht mir total.
Ja.
Ich habe mir angewöhnt, und zwar fast bei jedem Schluck, so ein bisschen Luft reinzuziehen.
Ja, ist auch gut.
Wirkt teilweise sehr affektiert, aber der schmeckt dadurch so viel intensiver, finde ich.
Ja, ja, ja. Du swirlst da Luft rein, das bringt so ein bisschen die Aromen, verwirbelt das und du nimmst ja im Grunde genommen die wirklichen Aromen, man redet immer den Geschmack, weil der Geschmack ist ja im Grunde genommen süß, salzig, sauer, bitter hauptsächlich und die ganzen Aromen gehen ja über die Nase, über die Nasenrezeptoren. Das geht ja, steigt ja über deinen Rachen quasi in die Nase auf, deswegen umso mehr Sauerstoff du reinziehst, umso besser steigt das natürlich dahin auf.
Bei mir auch.
Auch bei dir, auch nach allen Corona-Tests ist das noch, jetzt erst recht, nach den ganzen Stäbchen ist der schön frei der Gang.
Hast du denn eigentlich, man sollte keine Witze drüber machen, mache ich jetzt mal trotzdem, ich darf das ja, ich bin der Komiker, zu Hause so einen Test liegen, der 2 rote Streifen hat, damit du kurzfristig irgendwo absagen kannst.
Ich habe neulich wirklich das erste Mal überlegt, ob ich absage und sage, ich habe Corona, aber ich bin einfach zu anständig. Nee, ich hatte noch kein Corona. Ich war wirklich, immer wenn man konnte, habe ich mich in wirklich die Tiefe gestürzt. Ich war auf allen Partys. Wir haben mit allen Menschen auf der Welt in allen Regionen gefeiert. Aber ich habe jetzt die Theorie einfach akzeptiert. Ich habe Blutgruppe 0 und deswegen kriege ich es nicht. Dieser Wahnsinn wechselt ja, geht okay, ja durch die Welt. Ja. Ich glaube einfach, es gibt ja verschiedene Theorien.
Vielleicht ist sehr gut aussehen, einfach auch gut fürs Immunsystem.
Genau, es ist ja ein Virus, das alkoholsensibel ist. Von
ist
daher,
das so?
Ja, also Oberflächendesinfektion auf jeden Fall funktioniert. Ne?
Auch für die Kinder, die uns zuhören.
Ja.
Nicht drauf verlassen, ne?
Nicht nachmachen zu Hause.
Ja, ganz das ist auch genau.
Mal die rechtliche Absicherung.
Ja, aber es schmeckt wirklich gut. Das ist ja genau dieser Effekt, den ich beim Hauptgang haben will. Dass ich, also bevor ich den ersten Bissen tätige, schau mal mit Wein, mit einem Schluck so über den Adamsapfel zelebriert, mir so eine gewisse Lufthoheit, kulinarische Lufthoheit am Tisch verschaffe.
Ja, der hat eine super angenehme Frucht, so Beerenfrüchte. Dann hat er tolle Tannine. Tannine sind ja die Gerbstoffe, die aus den Schalen der Weintrauben kommen. Das ist das, was auf der Zunge so ein bisschen rüffelt, wie der Hamburger sagt. Das macht die Zunge so ein bisschen taub, sag ich mal.
Die Tannine, das sind die Gerbstoffe?
Gerbstoffe, Gerbstoffe, die du ja auch beim Leder hast und so.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber in meiner Lederjacke ist das sicher auch drin.
Da ist eine Menge.
Tannine. Und wie dabei viel Grad Öxle mag er haben? Das habe ich, habe früher, als es nur 2,5 Programme gab, ich bin ja älter als du, aber sich natürlich jede Scheiß-Sendung reingezogen und eben auch Weinsendung. Und da wurde immer von Gradöchsel gesprochen.
Ja.
Da musst du dir vorstellen, das gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Das ist ein Reifegrad, den man mit einem Refraktometer bestimmt. Also man guckt, man quetscht eine Traube, legt das in so ein, ich nenne es mal Fernglas.
Das Weingewicht sozusagen.
Genau, ne? Und sagt, das ist das Mostgewicht, das Zuckergewicht, der Zuckergehalt im Grunde genommen. Und danach bestimmt man im Grunde genommen, wie reif das ist. Jetzt muss man sagen, dass es heute viele Winzer gibt, die das nicht mehr so nur machen, sondern tatsächlich auch
hört
einfach in den Berg gehen.
Ne?
Das wird schon gemacht, das ist ein Standard, aber es gibt auch viele Winzer, die ich kenne, die durchaus sagen, ich gehe in den Weinberg, ich probiere die Trauben und danach entscheide ich, ob sie meiner Meinung nach so sind, wie ich sie will oder nicht.
Eine wahre Anekdote, der Vater von Paul Panzer ist ja ein guter Freund,
ja,
wahrscheinlich der Beste.
Viele Grüße,
in der
Paul Panzer, herzlich eingeladen in den Podcast.
Macht er sicher gerne und zwar sein Vater, ein sehr pragmatischer, toller Kerl, auch nicht mehr ganz so jung, so an die 80 jetzt. Der nimmt gerne mal einen Wein und gibt da einfach Zucker rein, zu Entsetzen aller Umsitzenden, Stehenden, schüttelt die ganze Flasche mit dem Zucker und sagt in die Runde, das gibt Öxle.
Das muss man mal bei einer Weinprobe machen, das ist eine geile Idee.
Das gibt Öxle, ist das nicht großartig?
Da rasten alle aus, wenn man das macht, glaube ich.
Ja.
Ah, schön, dass der dir gefällt.
Auf jeden Fall. Das, ja, wir haben jetzt kurz nach Mittag.
Ja, hervorragend, das ist ein guter
Starttag.
Jetzt sag mal, kurze Antwort, Wein oder Champagner haben wir, glaube ich, schon geklärt.
Ja, Champagner.
Champagner,
immer.
Links oder rechts?
Rechts.
Rührei.
Nicht politisch, ne?
Nein. Träger.
Okay, gut. Kann man auf Entfernung schon sehen.
Rühr oder Spiegelei?
Bitte?
Rühr oder Spiegelei?
Könntest du das nochmal deutlich sagen?
Rührei oder Spiegelei?
Je nach Tagesform meistens Spiegelei.
Ah, hervorragend, ich auch.
Sunny Side Up oder?
Nee. Ich mag es tatsächlich, wenn es.
Ich finde es so schön, wenn so ein Ei, gerade in Studenten-WGs gerne mal genommen, Spiegelei, von beiden Seiten gebraten, aber auch schon so, dass es schwarz ist.
Ja.
Und auf die entsetzte Nachfrage, was das denn soll, jemand sagt, Röstaromen.
Letzte Woche hatte ich irgendwo ein Spiegelei, da dachte ich, das wäre aus Kunststoff. So schlecht war das, ja. Elektro oder Verbrenner?
Elektro mittlerweile, ja.
Hervorragend,
das ist die richtige Wahl. Allein aus dem Grunde, hast du schon mal so einen Tesla oder ähnliches gefahren?
Ja, mehrfach.
Oder den Porsche Taycan?
Ja.
Du hast einen Antritt.
Unfassbar.
Das kriegst du mit keinem Benziner.
Du, ist wie ein Haarföhn, du stellst auf volle Power, die ist da.
Ja, ganz genau, als wenn Satans leibliche Schwester dir mit dem Baseballschläger in den Rücken haut.
Beim Gasgeben lässt du jeden Wagen an der Ampel stehen. Auf lange Strecke holen die dich vielleicht manchmal wieder ein, aber wo kann man noch lange Strecke schnell fahren?
Ja, und der Taycan zum Beispiel ist ein super schickes Auto von Porsche. Und ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann mal in absehbarer Zeit bei mir eine Garage steht.
Ja, das ist ja einer der wenigen, die auch lieferbar sind, von daher schlag zu.
Schönes Argument. Das wird Porsche freuen.
Das wird in den nächsten...
Ich habe ihn schon mehrfach jetzt Probe gefahren. Ja, wir haben sogar schon einen Film gemacht darüber. Ja,
das ist der Hammer.
Wie Atze Schröder einen Taycan kauft und ja, der muss es dann sein.
Ja, das denke ich auch. So, liebe Freunde, eine Frage haben wir immer zum Schluss. Das ist sozusagen eine Kategorie. Wir sind schon, ich sag mal so, wir können lange weiterreden, aber es ist jetzt an der Zeit, dass ich auch gleich in die Sonne muss.
Ja, du weißt ja, ich bin auch so eine Sabbeltrine.
Ja, das ist das Schöne.
Aber wir können ja gleich weiter sagen.
Wir können ja weiterreden. Wenn wir sagen müssten, von den dreien ist einer deiner Lieblingswein. Welcher wäre dein Lieblingswein?
Ja, das wäre natürlich der Rioja.
So, Marques de Murrieta.
Das Glas ist noch nicht mal leer und meine Fantasie geht schon wieder auf Reise. Ich fühle mich schon wie Don Quixote.
Ja, hervorragend.
Und sitze auf einem stolzen Pferd und reite durch die La Mancha. Bist du jemals da gewesen?
Ja.
Und das ist ja Toledo, liegt ja bei Madrid, ist ja so eine Stunde entfernt, war ja auch schon mal Hauptstadt. Und wenn man da mal so von da aus so über die Täler geschaut hat, das spüre ich jetzt alles hier in dem Rioja.
Wenn du sagen müsstest, dieser Wein ist ein Musiktitel, ein Song,
dann
wäre es.
Oh, das müsste natürlich schon eine ernsthafte Nummer sein. Ja.
Dir kann man so eine Frage ja ohne große Vorbereitung stellen, weil du ja quasi ein wandelndes Musiklexikon bist.
Nee, das kommt immer wieder auf und selbst im WDR und Bayerischen Rundfunk letztens wurde ich damit konfrontiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik. Ich mag Musik auch nicht besonders. Wenn die Taliban hier in Deutschland das Regiment übernehmen würden, die Regierung. Was wir nicht hoffen wollen, natürlich. Ohne mich darüber lächerlich zu machen. Aber wenn dann die Musik hier verboten würde, ich wäre derjenige in Deutschland, der am wenigsten leiden würde. Und ja, wenn es eine Musiknummer wäre, muss ja auch am besten eine sein, die jeder kennt. Dann wäre das einer von Tom Petty und zwar Learn to Fly.
Ah, Learn to Fly. Ah, das ist schön. Diesen Song packen wir auf unsere Playlist.
Das ist gut.
Wunderbar. Und ja, dann ist natürlich eine ganz wichtige Info, weil da warten natürlich jetzt alle seit 3 Stunden drauf. Verlosung.
Ja.
Unser lieber Freund Atze hat sich für die wunderbare Ina Müller entschieden. Und wenn ihr die 2 Tickets gewinnen wollt für die Barclays Arena ich muss mal gerade schnell
das ist schon so richtig wieder ausgesprochen. Der hat den Namen ja oft gewechselt. Ja. Irgendwann hieß es Barclays Arena. Ja, sie heißt jetzt Barclays Arena. Nicht, dass ihr denkt, wir haben uns vertan.
Es fällt mir auch immer noch schwer.
Ja, und wir kennen sie ja noch als O2 und so weiter.
Und was nicht alles.
Aber dann als Colorline.
Wo und alle dann
Colorline gesagt haben.
Colorline und dann war noch, das war HSV. Hat sich
auch ist ja auch egal.
Ist auf ja jeden auch egal.
Fall, sie heißt Fall. Jetzt Barclays
Arena. Barclays Arena, 5.11. Ina Müller, ihr gewinnt 2 Tickets für die Loge. Ihr reist an auf eigene Kosten und ihr übernachtet auf eigene Kosten, aber ihr könnt entweder mit dem Auto anreisen, auf einen eigenen Parkplatz fahren, direkt vor der Tür, nicht Schlange stehen, direkt durch einen separaten Eingang reingehen. Und dann direkt schönes Buffet, Getränke.
Gibt es Weine von dir?
Es gibt Weine, die sind zufälligerweise auch von mir.
Gibt's auch Champagner oder sowas?
Champagner gibt es nicht, aber es gibt Wein, es gibt Bier, es gibt Softgetränke und es gibt immer 3-Gang-Buffet in der Loge. Und das ist immer sehr nett. Und man kann, das ist das Besondere, schon 2 Stunden vor dem Konzert rein. Das heißt, man ist schon drin, wenn alle anderen noch draußen stehen. Und dann kann man vor allen Dingen, wenn das Konzert vorbei ist, noch eine Stunde bleiben. Das heißt, man kann sie erstmal alle abreisen lassen, in Ruhe noch ein Getränk nehmen und dann so vom Hof fahren, ohne dass man in irgendeinem Stau steht.
Genau. Du kannst 2, 3, 4 Flaschen Wein trinken und dann in Ruhe dein Auto besteigen auf dem Parkplatz und nach Hause, weil alle anderen schon weg sind, inklusive der Polizei.
Die Tickets haben Wert von, ich glaube, irgendwas um die 400 Euro oder 500 Euro. Also es lohnt sich schon. Und wie könnt ihr gewinnen? Es ist ganz einfach. Ihr folgt uns auf Instagram, macht davon einen Screenshot und diesen Screenshot schickt ihr per E-Mail an gewinne@halbtrocken.rocks mit dem Betreff Ina Müller. Und die Verlosung läuft. Ab Erscheinen dieses Podcasts vom 16.06. für 14 Tage. Dann kommt die große Glücksqueen, zieht ein Los und dann habt ihr gewonnen und dann werdet ihr benachrichtigt und dann wünschen wir euch sehr viel Spaß und wenn ihr Glück habt, seht ihr uns dort.
Also ich komme auf jeden Fall, wenn ich das so höre.
Dann wird es eine wilde Party.
Also ich muss wirklich gleich mal nachschauen, was ich da am Termin habe, aber wenn es nicht einer ist, der super Spaß macht, bin ich lieber bei euch in der Loge.
Ich habe zufällig schon Karten besorgt.
Oh la la. Oder wie sagt unser Lieblingskellner in Münster immer?
Whoopala. Whoopala. Hervorragend. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, lieber Atze, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass du diese erste Folge zu einem großen Erfolg machst. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinleinen. Bis dahin.
Ja, danke für die Einladung. Hat einen Riesenspaß gemacht.
Tschüss. So, liebe Weinnasen, was für ein Start war das denn bitte? Atze Schröder, der Grand Seigneur der Comedy. Was für eine Granate. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Macht unbedingt beim Gewinnspiel mit, denn ich kann euch sagen, Ina Müller ist live der absolute Hammer. Sie ist eine Mega-Entertainerin und bietet ein richtig tolles Programm mit Show, Witz und Gesang. Denkt daran, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und uns auf Instagram zu folgen. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Wir hören uns kommende Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Und wenn euch bis dahin langweilig wird, hört doch mal in den Podcast von meinem Freund Loffi, den er gemeinsam mit Olli P. macht. Ich hab dich trotzdem lieb. Unbedingt empfehlenswert, überall, wo es Podcasts gibt. Infos auch in den Shownotes. Cheers, euer Timo. Peace out.